ich muss es nochmal so sagen, dass alle hören. Begeisterung. Welche Bilder kommen dir in den Kopf, wenn du diesen Begriff hörst? Welche Szenen? Begeisterung. Bei mir ist es ganz langweilig, klassisch, so ähnlich wie bei Joel. Wenn ich das Wort Begeisterung höre, dann denke ich an diese typischen Fußballszenen. Ja, die Lieblingsmannschaft schießt noch in der letzten Minute das Siegtor, das Stadion tobt, Trompeten, Gebrüll, Geschrei, die Leute fallen sich in die Arme. Begeisterung, überschwängliche Freude, Ekstase, all das spielt bei diesem Begriff so mit. Das letzte Mal, wo ich sagen kann, ja, da war ich richtig begeistert vom Fußball, ja, das war WM 2014, Deutschland im Finale gegen Argentinien und Mario Götze, 113. Minute, schießt das Siegtor. Und selbst jemand, der sagt, Fußball ist nicht so mein Ding, ich bin jetzt auch kein Fußballfan so groß, aber selbst da, glaube ich, haben wir alle mitgejubelt. Wer jubelt heute noch über die deutsche Nationalmannschaft? Wer ist jetzt heute noch begeistert vom deutschen Fußball? Nicht mehr viele. Bei der letzten WM das Vorrunden aus in Katar. Wer ist noch begeistert? Kein Erfolg, keine Siege und natürlich dann auch keine Begeisterung. Es gibt ja auch keinen Grund dafür, für diese Nationalmannschaft begeistert zu sein, oder? Dieser Begriff Begeisterung, den wir in unserem Gemeindeherzschlag so formuliert haben, ist das die Begeisterung, die wir damit meinen? Begeistert von Jesus geben wir Gottes Liebe weiter und leben für und miteinander. Begeistert von Jesus, ja, wenn Siege im Leben da sind, wenn Erfolg im Leben da ist, dann gleichzeitig auch Begeisterung. Wenn ich in der Karibik am Strand, am Sonnenuntergang bei einem kühlen Drink sitzen kann und es mir super geht, dann bin ich von Jesus begeistert, dann bin ich von Gott begeistert. Erfolg gleich Begeisterung. Aber was ist, wenn das nicht so der Fall ist? Als wir bei der Ältesten- und Diakonenklausur darüber diskutiert haben, ja, wie formulieren wir unseren Gemeindeherzschlag, welche DNA wollen wir haben, da haben wir schon darum gerungen, welchen Begriff nehmen wir da? Passt da der Begriff Begeisterung? Das ist ja etwas Gefühlhaftes, eine große Freude, enthusiastisch. Ist das immer so in unserem Leben mit Jesus? Ist das so in unserer Nachfolge? Und wenn wir ehrlich sind, ist das nicht der Fall. Wir sind nicht jeden Tag total begeistert von Jesus und stehen auf und sagen, alles ist gut, alles ist super. Wir sehen auch, dass wir persönlich Probleme haben, Herausforderungen, Leid, Krankheit, Ängste, Unsicherheit vor der Zukunft. Wie kann man da sagen, ich bin von Jesus begeistert? Oder auch im Gemeindedienst. Ich setze mich für die Gemeinde ein. Ich opfer meine Zeit, Zeit, die ich mit der Familie haben könnte. Gedanken, Energie, alles geht da rein. Und was bekomme ich dafür? Ja, dann kommen halt die Leute und kritisieren mich noch dafür und sagen, das hat mir nicht gefallen oder das ist nicht richtig, wie du es machst. Was habe ich denn davon? Begeistert von Jesus, wenn ich mich für ihn einsetze, aber Negatives dafür zurückbekomme, sind wir dann immer noch begeistert? Ich tue was Gutes und setze mich ein, aber es kommt was Negatives zurück. Und in dieser Situation befinden sich die Protagonisten unseres heutigen Bibeltextes, und das ist der Apostel Johannes und der Apostel Petrus. Und wir schauen jetzt in unserem Bibeltext, der steht in Apostelgeschichte 4 und das sind die Verse 1 bis 22. Apostelgeschichte 4, Vers 1 bis 22. Petrus und Johannes sprachen noch zu der Menge, als plötzlich einige Priester, der Kommandant der Tempelwache und eine Anzahl Sadduzäer auf sie zutraten. Voll Zorn darüber, dass die Apostel es wagten, vor dem Volk als Lehrer aufzutreten und dass sie die Auferstehung Jesu bezeugten und damit verkündeten, die Toten würden auferstehen. Sie nahmen die beiden fest und weil es bereits Abend war, sperrten sie sie über Nacht ins Gefängnis. Doch viele von denen, die die Botschaft der Apostel gehört hatten, kamen zum Glauben an Jesus, sodass die Zahl der Christen auf etwa 5000 anwuchs. Am nächsten Tag trat der Hohe Rat in Jerusalem zu einer Sitzung zusammen. Neben den führenden Priestern, den Ratsältesten und den Gesetzeslehrern nahmen auch der Hohe Priester Hannas sowie Kaiaphas, Johannes und Alexander daran teil. Auch die übrigen Vertreter der hohepriesterlichen Familien waren vollzählig anwesend. Sie ließen Petrus und Johannes vorführen und begannen das Verhör. Mit welcher Kraft und in wessen Namen habt ihr den Gelähmten geheilt, wollten sie wissen. Vom Heiligen Geist erfüllt, gab Petrus ihnen folgende Antwort: Führer unseres Volkes, verehrte Ratsmitglieder, wenn wir uns heute dafür verantworten müssen, dass wir einem kranken Menschen Gutes getan haben, und wenn ihr uns fragt, auf welche Weise er denn gesund geworden ist, dann sollt ihr alle und das ganze israelitische Volk wissen, es geschah im Namen von Jesus Christus aus Nazareth. Den habt ihr kreuzigen lassen und den Gott von den Toten auferweckt hat. Seine Kraft hat bewirkt, dass dieser Mann hier gesund vor euch steht. Jesus Christus ist der Stein, den ihr, die Bauleute, voller Verachtung beiseite geschoben habt und der zum Eckstein geworden ist. Bei niemand anderem ist Rettung zu finden. Unter dem ganzen Himmel ist uns Menschen kein anderer Name gegeben, durch den wir gerettet werden können. Die Unerschrockenheit, mit der Petrus und Johannes sich verteidigten, machten großen Eindruck auf die Mitglieder des Hohen Rates, zumal es sich bei den beiden offensichtlich um einfache Leute ohne besondere Ausbildung in der Heiligen Schrift handelte. Sie wussten, dass Petrus und Johannes mit Jesus zusammen gewesen waren. Aber sie hatten nichts in der Hand, um ihnen zu widersprechen. Denn der, der gelähmt gewesen war, stand bei den Aposteln und jedermann konnte sehen, dass er geheilt war. Sie ließen Petrus und Johannes aus dem Sitzungssaal führen, um miteinander über das weitere Vorgehen zu beraten. Wie sollen wir mit diesen Menschen verfahren, überlegten sie. Es ist nun einmal unzweifelhaft ein Wunder durch sie geschehen und alle Einwohner Jerusalems haben davon erfahren. Daher hat es keinen Sinn, wenn wir die Heilung abstreiten. Doch darf sich die Botschaft von diesem Jesus auf keinen Fall noch weiter unter der Bevölkerung verbreiten. Deshalb wollen wir ihnen unter Strafandrohung verbieten, in Zukunft irgendeinem Menschen gegenüber seinen Namen auch nur zu erwähnen. Nachdem sie die Apostel wieder hereingerufen hatten, untersagten sie ihnen mit allem Nachdruck, jemals wieder öffentlich über Jesus zu sprechen oder unter Berufung auf seinen Namen als Lehrer aufzutreten. Aber Petrus und Johannes erwiderten: Urteilt selbst, ob es vor Gott recht ist, euch mehr zu gehorchen als ihm. Und uns ist es auf jeden Fall unmöglich, nicht von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Die Ratsmitglieder drohten ihnen daraufhin noch einmal mit schwerwiegenden Konsequenzen und ließen sie dann gehen. Sie sahen vorerst keine Möglichkeit, die beiden zu bestrafen, ohne damit das Volk gegen sich aufzubringen, denn alle priesen Gott für das, was geschehen war. Immerhin war der Geheilte über 40 Jahre alt. Und dass jemand, der von Geburt an gelähmt gewesen war, nach so langer Zeit noch gesund wurde, war ein besonders eindrucksvoller Beweis für Gottes Macht. Petrus und Johannes sind hier im Zentrum. Viele kritische Augen sind auf sie gerichtet. Und das sind nicht nur Augen von irgendwelchen normalen Standardbürgern, sondern hier ist die politische und religiöse Elite zusammen. Petrus und Johannes müssen sich dafür verantworten, dass sie etwas Gutes gemacht haben. Sie sagen, wenn wir uns dafür verantworten müssen, angeklagt werden, dafür, dass wir etwas Gutes getan haben, dann sagen wir euch, warum wir das getan haben und in welchem Namen. Die politischen und religiösen Führer des Judentums sehen, da ist eine Gruppe von Menschen total begeistert. Eine Gruppe, die von Jesus Christus spricht und Menschen, die andere gesund machen. Was ist das Problem? Warum werden Petrus und Johannes angeklagt? Warum müssen sie sich vor diesem Hohen Rat rechtfertigen? Letzte Woche war der Benny Trackle hier, der Pastor von der EFG Herborn. Er war mein Kommilitone, also ein Jahrgang über mir. Und gemeinsam mit der Margarete haben wir überlegt, wie können wir vielleicht zwei Predigten machen, die aufeinander aufbauen und die unsere Gemeindevision bzw. unseren Herzschlag in den Fokus nehmen. Wo wir nochmal erklären, was meinen wir damit und worum geht es. Petrus und Johannes haben einen Kranken geheilt, darüber hat der Benny gesprochen. Und als die Menschen das gesehen haben, waren sie sehr verwundert. Sie laufen zu dem Tempel und fragen sich, wie konnte das passieren? Ein Mensch, der von Geburt an gelähmt ist, wird geheilt von diesen zwei Menschen. Und das ist bei dem Tempel geschehen. Und die Menschen, die das mitbekommen haben, laufen jetzt dahin und fragen, was ist hier los? Und der Petrus hat eine ganze Menge Menschen vor sich und er nutzt die Gelegenheit, ihnen jetzt das zu erklären, wie das zustande gekommen ist. Und er sagt ihnen eine Botschaft. Er sagt, diesen Menschen habe ich gesund gemacht im Namen von Jesus Christus. Und gleichzeitig sagt er ihnen, Jesus Christus von Nazareth ist der auserwählte Messias Gottes und ihr habt ihn gekreuzigt. Ihr habt ihn ans Kreuz genagelt. Das ist das, was der Apostel Petrus den Menschen predigt, nachdem sie dieses Wunder gesehen haben und begeistert angerannt gekommen sind. Und Petrus und die erste Gemeinde schwimmen hier auf einer Erfolgswelle. Wir haben zuerst Pfingsten gehabt, hat Petrus erfüllt vom Heiligen Geist gepredigt. 3000 Menschen sind zum Glauben gekommen. Jetzt geschieht die Heilung des Kranken. Ah, großer Enthusiasmus. Nochmal ist eine Menschenmenge da. Und Petrus hat wieder die Möglichkeit zu predigen. Und auch hier kommen wieder Menschen zum Glauben, sodass die erste Gemeinde an die 5000 Mann heranwächst. Und was predigt der Apostel Petrus hier? Er ist erfüllt vom Heiligen Geist, steht hier. Lukas betont das immer sehr stark. Und was erwarten wir jetzt? Ein Prediger, der erfüllt ist vom Heiligen Geist. Was macht der Petrus? Er schwingt eine charismatische, mitreißende Rede mit Visualisierung, Veranschaulichung und Anspiel. Er ist erfüllt vom Heiligen Geist, aber seine Predigten sind erstaunlich sachlich und nüchtern. Sowohl in der Pfingstpredigt, auch bei dieser Predigt, zählt er nur die Fakten auf und sagt, es geht um Jesus Christus und ihr habt ihn gekreuzigt. Und um das zu belegen, ist es jetzt ganz langweilig, zitiert er die Schrift. Er ist erfüllt vom Heiligen Geist und was macht er? Er zitiert die Schrift, um den Menschen zu demonstrieren, was hier passiert. Und das sind hier keine schönen Worte, die der Petrus unbedingt benutzt, wenn wir sagen, oh, wenn ich das höre, dann bin ich aber begeistert. Jesus hat mich lieb, er ist für mich gestorben, du bist gut, so wie du bist. Das sagt er nicht. Er sagt, ihr habt euch schuldig gemacht gegenüber Gott, aber hier ist das Angebot der Vergebung. Nichts Spektakuläres. Aber dann heißt es, das Wort ist in ihr Herz gedrungen und sie haben das erkannt und sie haben sich zu Jesus Christus bekehrt. Machen wir das heute auch noch? Sagen wir noch die Wahrheiten nüchtern und sachlich? Wir reden ja viel von Jesus begeistert sein, Gottes Liebe vom Himmel, den Gott für dich bereithält. Aber haben wir auch noch ein Wort von Sünde? Du hast Schuld in deinem Leben, du hast dich gegenüber Gott versündigt oder an deinen Mitmenschen. Vom ewigen Leben reden wir viel. Was ist vom ewigen Tod, von der ewigen Gottesferne? Der Petrus sagt das hier nicht im Zorn oder wütend. Oh, ihr Schlimmen, ihr habt Jesus gekreuzigt. Nein, er sagt, das habt ihr gemacht, aber hier ist das Angebot der Vergebung. Und die Menschen reagieren darauf und bekehren sich. Und das gefällt diesen religiösen und politischen Führer überhaupt nicht. Die Sadduzäer waren eine Gruppe, die überhaupt nicht ans Übernatürliche geglaubt haben. Die haben gesagt, ewiges Leben, also Leben nach dem Tod gibt es nicht. Erst recht keine Auferstehung von den Toten. Die Sadduzäer wollten ein aufgeklärtes, fortschrittliches Judentum haben, sehr säkular. Und die Pharisäer, denen hat es natürlich überhaupt nicht gepasst, dass diese Menschen jetzt von Jesus predigen. Denn wir müssen uns vorstellen, dieser Hohe Rat, der da zusammenkommt, ist der Hohe Rat, der auch Jesus angeklagt hat und Jesus im Prozess gegeben hat. Kaiaphas und Hannas, die haben auch schon den Prozess gegen Jesus geführt. Und was haben wir jetzt hier für eine Szene? Petrus und Johannes müssen sich verantworten und ihnen gegenüber steht die geballte Macht, politisch als auch religiöse Kompetenz. Wer sind Petrus und Johannes? Das sind zwei unbedeutende Fischer. Die konnten nicht dem Hohen Rat sagen, hier, pass auf, hier ist mein Master-Examen oder Diplom. Konnten die nicht. Sie waren Niemande. Zwei unbedeutende Fischer stehen der politischen und religiösen Elite gegenüber und müssen sich jetzt rechtfertigen. Und der Petrus, der fängt jetzt an, sich zu verteidigen und sagt, okay, wir haben was Gutes getan, ihr klagt uns dafür an und ich sage euch jetzt auch, warum ich das gemacht habe und in welchem Namen. Und jetzt fängt er an und sagt, diesen mächtigen Menschen, ich habe das gemacht im Namen von Jesus Christus und ihr, die ihr ja eigentlich die religiöse Elite seid, die das theologische Wissen haben, die Kompetenz, ihr habt Jesus Christus, den Messias, den Gott gesandt hat, den habt ihr verworfen. Ihr hättet es eigentlich wissen müssen, dass er der Messias ist. Was habt ihr gemacht? Ihr habt den ans Kreuz geschlagen. Das sagt jemand, der keine theologische Ausbildung hat. Die Inkompetenz belehrt die Kompetenz hier. Das Schwache, Arme, Niedrige belehrt das Mächtige und Große. Und jetzt müssen wir uns mal vorstellen, wer ist denn der Petrus? Der Petrus ist ja ein Mensch gewesen, der war ja total begeistert von Jesus. Der hat zu Jesus gesagt, Meister, ich bin so begeistert von dir, ich gehe mit dir in den Tod, egal was passiert, gar kein Problem. Hat er Jesus gesagt. Was ist passiert? Bei dem kleinsten Anflug von Gefahr, wo er gefragt wird, hey, du gehörst doch auch zu diesem Jesus Christus, der jetzt hier angeklagt wird, schwört Petrus und sagt, ich kenne diesen Menschen nicht, kenne ich nicht, nie was mit dem zu tun gehabt. Stellt euch mal vor, jemand sagt zu mir, hey, du bist doch auch hier oben, gehörst doch auch zu der EFG Haiger hier oben in dem Club, ja? Sag ich, in dem From Club. Sag ich, nee, damit habe ich nichts zu tun. Ja doch, aber ich habe dich schon mal da langfahren gesehen. Nee, das muss irgendwie ein anderes Auto gewesen sein. Ja, aber ich habe dich schon im Livestream gesehen. Nee, das ist mein Zwillingsbruder, ich bin das nicht, ja? Und wenn das unser Gemeindeleiter mitkriegen würde, da wäre, glaube ich, ganz schnell die Kündigung auf dem Tisch. Und sagen, du Feigling, verleugnest, dass du hier angestellt bist und auch predigst. Bei Jesus war das nicht. Der Petrus hat von Jesus nicht die Kündigung gekriegt, weil er ein Feigling war, weil seine Begeisterung bei der kleinsten Gefahr komplett eingeknickt ist. Er hat Vergebung erfahren von Jesus. Er hat seine Gnade gespürt, seine Liebe. Und jetzt steht er hier vor mächtigen Menschen und dann steht hier, sie verwunderten sich über seinen Mut, aber vorher steht ganz klar, erfüllt vom Heiligen Geist. Vorher keine Erfüllung im Heiligen Geist, jetzt erfüllt vom Heiligen Geist, sagt er diese mutigen Worte den Menschen. Und dann sagen sie noch, wehe, ihr sprecht von Jesus. Und dann sagen sie, tut mir leid, das ist unmöglich, dass wir nicht von Jesus Christus sprechen. Das können wir nicht. Das, was wir gesehen haben und was wir gehört haben, das können wir nicht für uns behalten. Und von was sind diese zwei Apostel hier so begeistert? Von ihren Umständen, dass alles gut läuft? Von der Erfolgswelle, auf der die erste Gemeinde, die erste Megachurch gerade ist, sind sie davon begeistert? Nein, der Petrus steht da und weiß, Jesus hat mir vergeben, ich habe seine Liebe gespürt, ich habe ihn gesehen. Und es sind nicht die Umstände, die mich hier begeistern, sondern es ist die Person, Jesus Christus. Ich weiß, was er für mich getan hat und habe seine Liebe gespürt. Als wir über einen Gemeindeherzschlag so diskutiert haben, hatte ich immer so eine Szene vor Augen. Da geht es um den Apostel Paulus. Der Apostel Paulus ist in Lystra, predigt, heilt Menschen und dann passiert das Gleiche. Die Juden kommen, steinigen ihn, denken, er ist tot, schleifen ihn aus der Stadt raus. Und was passiert dann? Die Jünger kommen, er kommt wieder zu sich und was macht er? Den Staub ab und zack, weiter geht's. In so einer Situation hätte ich schon lange gesagt, Gott, ich setze mich für dich ein, in der Gemeinde, das Evangelium. Was bekomme ich dafür? Schläge, ich werde gesteinigt. Ich habe keine Leidenschaft mehr für dich. Wie kann man sowas machen? Du bist schon mal fast gestorben und sagst, weiter für Jesus. Und das geht nur, wenn wir wirklich begeistert sind. Das ist nicht nur ein emotionaler Hype, den die damals erlebt haben, sondern vom Heiligen Geist erfüllt waren sie begeistert. Vom Heiligen Geist begeistert für Jesus. Jetzt kann man sich die Frage stellen, ich bin nicht so begeistert. Ich habe nicht so diese Leidenschaft oder überschwängliche Freude. Ich komme jetzt nicht sonntagmorgens hier hin mit Trompeten und Trommeln und so weiter und so fort. Wie geht das? Wie kann ich denn Begeisterung erleben für Jesus? Und viel wichtiger, warum muss das überhaupt sein? Ich erfülle meine Pflichten, ich halte die Gebote, ich bin gehorsam und ich warte halt, dass Jesus wiederkommt oder ich in den Himmel komme. Aber für was denn so diese Begeisterung? Ich glaube, jeder Unternehmer, der vielleicht auch heute Morgen hier sitzt, würde sich wünschen, dass er begeisterte Mitarbeiter hat. Das macht schon einen Unterschied, ob du begeistert auf deinen Arbeitsplatz gehst oder sagst, naja, ich erfülle halt meine Pflicht. Begeisterung bewirkt Produktivität, Effektivität. Und Begeisterung holt das Potenzial aus uns raus, das Beste, was in uns steckt. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass wir denken, es ist Jesus egal, ob ich für ihn begeistert bin oder nicht. Es ist Jesus egal, ob du für ihn begeistert bist oder nicht. Aber einem Chef ist es schon wichtig, dass sein Mitarbeiter für ihn begeistert ist. Und ich glaube, dass Jesus sich wünscht und uns auch die Möglichkeiten gegeben hat, dass wir von ihm begeistert sein können. Wie geht das? Wie kann ich von Jesus begeistert sein? Wie kann ich behaupten, ich bin von Jesus begeistert? Und ich denke, es ist das Gleiche wie mit der Liebe. Der Apostel Johannes, um den es heute auch hier geht, der schreibt in seinem Brief, wir lieben Jesus, weil wir so toll sind. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Wir können ihn gar nicht lieben von uns aus. Und das Gleiche ist auch so mit der Begeisterung. Wenn du nicht erkennst, dass Jesus für dich begeistert ist, dass Jesus für dich Begeisterung hat, dann kannst du auch nicht von ihm begeistert sein. Jetzt kann man sagen, oh, Moment mal, wie Jesus ist für mich begeistert. Wo steht das denn in der Bibel? Ist das so eine moderne theologische Lehre, wo der Mensch irgendwie das Zentrum ist? Nein. Aber was hat Jesus ans Kreuz getrieben? Dass er gesagt hat, ja, okay, das muss ich machen, der Vater will das. Ja, es war auch ein Kampf, aber er hat ihn für dich gefochten und für dich gekämpft. Für dich ist Jesus durchs tiefste Leid gegangen. Warum? Weil Gott seine Schöpfung liebt. Und zu der gehörst auch du und zu der gehöre auch ich. Gott ist begeistert von seiner Schöpfung. Siehe, es war sehr gut. Jesus hat den Petrus nicht aufgegeben bei diesem Verrat. Gott gibt seine Schöpfung nicht auf. Gott gibt auch dich nicht auf, auch wenn du sagst, ich habe mich von Gott abgewandt oder ich bin nicht begeistert von Jesus. Gott hält an dir fest und er ist ans Kreuz gegangen, weil du sein Geschöpf bist, sein geliebtes Kind. Wie kann man Liebe von Begeisterung trennen? Kann ich sagen, oh, ich bin begeistert von meinem Kind, wenn es schon so toll Fahrrad fahren kann, aber lieben tue ich das nicht? Oder kann ich sagen, ich liebe mein Kind, aber begeistert bin ich es nicht. Nur wenn es gehorsam ist. Nur wenn es das macht, was ich mache, ja, dann bin ich begeistert. Aber sonst nicht. Liebe und Begeisterung sind nicht das Gleiche, aber wir können es auch nicht voneinander trennen. Und das ist, worum es hier geht. Wir sind nicht begeistert von unseren Umständen. Wir sind auch nicht begeistert von den Problemen. Aber wir sind von dem begeistert, der von uns so begeistert war, dass er das Schlimmste für uns ertragen hat. Und aus diesem Grund sagt der Paulus, ich wurde gesteinigt, ich gehe nochmal. Aus diesem Grund sagt der Petrus, ich weiß, wenn ich jetzt von Jesus noch rede, kriege ich schlimmere Probleme, aber ich tue es trotzdem. Weil ich weiß, er war zuerst für mich begeistert und hat sich zuerst für mich geopfert. Der Apostel Paulus sagt in Galater 2, Vers 20, nun lebe ich in Glauben an den Sohn Gottes, der mir seine Liebe erwiesen und sich selbst für mich hingegeben hat. Gibst du dich für etwas hin, wo du keine Begeisterung für hast? Da kommt das zum Ausdruck, Jesus hat alles hingegeben für dich. Und auch, weil er dich liebt, weil er von dir begeistert ist, weil du seine Schöpfung bist. Die Probleme und die Widerstände unseres Lebens, die ziehen unseren Kopf immer runter auf das Problem, auf die Herausforderung, auf den Widerstand. Aber begeistert von Jesus können wir nur sein, wenn wir uns vom Heiligen Geist führen lassen. Und der Heilige Geist hat die Aufgabe, Jesus zu verherrlichen, Jesus groß zu machen. Er malt uns seine Liebe vor Augen, seine Gnade, seine Vergebung und seine Schönheit. Aber dafür müssen wir von unseren Umständen weggucken und hin auf den, der von dir begeistert ist und sich für dich hingegeben hat. Im Psalm 34, Vers 5 heißt es, ich suchte die Nähe des Herrn und er hat mir geantwortet. Er rettete mich aus aller Angst. Alle, die zu ihm aufschauen, werden strahlen vor Freude. Nie werden sie beschämt sein. Alle, die ihren Blick auf Jesus richten, werden von ihm begeistert sein.